Welcome to the mansion of live entertainment, in the kitchen of the festival rumors, in the apartment block of electronic music. Toby Romeo, Felice, and Manny the caretaker. This is DJ Biggie.
Die Konten der Festivalgäste leeren sich zunehmend. Die Konten der Artists sind schon langsam wieder voll. Der Nebel liegt über dem Land, der Festivalherbst hält Einzug.
Das hast du schön gesagt.
Jetzt konnte ich nur nachschießen, nicht nur Oasis sind zurück, auch ich aus dem Urlaub.
Kurzer Applaus bitte.
Wie war es denn im Urlaub, Manni?
Halt's Maul.
Bist du mit deiner
Halt's Maul.
Frau noch
auch du?
Okay. Ja, der Ring ist immer.
Aber ihr seid wieder heimgekommen, oder?
Das ist das Maul.
Kennt sich ihr noch an unsere letzte Podcast-Folge erinnern?
Ja, ja.
Mhm. DJ Week.
Ja, ja.
Vor circa 14 Tagen.
Richtig unangenehm.
Haben wir dann nicht über mein Vehikel gesprochen?
Mhm.
Mit Bremsschläuchen, Rückruf, Konsumentenschutz.
Ja. Ja.
Ich habe dann ein Herz gefasst, habe E-Mail getippt an den Hersteller und habe geschrieben, dass ich als kleines Kind schon immer davon geträumt habe, ein Auto dieser Marke zu fahren, und jetzt bin ich ein bisschen desillusioniert, weil einige Dinge schiefgehen. Wollte jetzt auch nicht so den Mecker-Money mimen. Bernd Brookerville ruft an.
Ja, oder den Proctor?
Ist jetzt wichtiger.
Okay.
Also das ist jetzt wichtiger.
Aha.
Und dann hat mich wer angerufen von dieser Automarke und hat mir versichert, dass alles gut gehen wird. Und der hat dann auch noch gesagt, es gibt einen Mobilitätsservice, der ist spitze. Und wenn, es wird nichts sein, aber wenn was sein sollte, dann sind die immer da, überall. In ganz Europa sind die spitze. Also innerhalb von einer Stunde, halbe Stunde vielleicht sogar.
Ja.
Sind die da wieder, wenn ich das sehe. Ja.
Und dann?
Und dann?
Und dann?
Bin mit einer Security Westen auf der Autobahn gestanden. Ja, es ist schon ein bisschen Schadenfreude dabei. Kann es sein, war ich
da? Nein, also ich habe es einfach sehr, sehr lustig gefunden, wo du das Foto in die Gruppe geschickt hast, muss ich sagen. Also das war, ja. Das
Nein, ich habe mir gedacht, ich möchte jetzt dem ein bisschen
sehr auf jeden Fall
Dampf ablassen und habe das ein bisschen, also fast therapeutisch mit euch gemeinsam in der WhatsApp-Gruppe gemacht. Also wir sind gefahren von Iverbe, gesagt, wir machen einen Roadtrip von Felden dann nach Italien. Venedig wäre die nächste Destination gewesen, auf der italienischen Autobahn, und plötzlich winken alle. Ach, geil, kennen wir da. Hören die auch DJ WG? Wir zurückwinken, das haben sie aber nicht verstanden, warum jetzt zurückwinkt, sondern so ein bisschen aufs Dach teilt und so. Gell?
Na,
ja, da hast du auch. Genau, weil er ist eine Dachbox drauf, auf dem Dach.
Aha.
So eine Transportbox, die neben der Tatsache, dass das dem Auto mehr Volumen gibt, mehr Stauraum gibt, auch sehr schick finde. Also ist ein fancy Tool, macht das Auto nur mehr cooler. Optisch, ästhetisch, und ja, da ist was kaputt gegangen. Und da in der Dachbox, der Kofferraum war logischerweise voll, weil sonst würde man die Dachbox nicht befüllen. Da war so ein Hartschalenkoffer natürlich mit Expander gesichert, würde nie was anderes behaupten. Und zwei Kleidersäcke drinnen, und die ist irgendwie das Zerbolzen gebrochen und die ist aufgegangen.
Also es waren gar nicht die Bremsschläuche?
Nein.
Ah.
Das hat mein
banaler.
Viel banaler. Das hat mein Kleidersack rausgehauen übrigens. Der war nicht mehr drinnen.
Scheiße.
Der Hartschalenkoffer, der war noch drinnen. Gott sei Dank, weil man stellt sich mal vor.
Wie viel war dein Outfit wert?
Das ist ja jetzt ein Riesenproblem. Das ist wirklich ein Riesenthema. Naja, auf jeden Fall habe ich dann bei dem Mobilitätsservice angerufen und habe gesagt, tut's so, ich bin's, ich bin schon mal geredet. Und dann hat der gesagt, ja, das ist recht lieb, dass Sie anrufen. Es tut uns auch sehr, sehr leid, dass Sie bei 35 Grad jetzt auf der Autobahn stehen mit einem mit einer kaputten Dachbox. Und es ist ja völlig unerheblich, ob das ein Originalzubehör unserer Marke ist oder nicht. Es ist ja völlig unerheblich, ob das innerhalb der Garantie ist oder nicht. Der Mobilitätsservice gilt nicht für Zubehör. Woraufhin ich ja gesagt habe, ich bin ja kein Schlüsselanhänger oder Poloshirt aus dem Merchandise, warum ich mich jetzt abschleppen lassen möchte von euch, sondern ich kann nicht mehr weiterfahren. Ich schränke doch wohl ganz maßgeblich meine Mobilität ein, dass dieses Drecksding da aufgegangen ist. Und ja, na. Und ja. Sie haben gesagt, das dauert übrigens aktuell eh sowieso mal 4 Stunden, bis auch der Mobilitätsservice da ist. Und wir haben aber dann den italienischen Abschleppdienst nochmal informiert, der ist in 8 Stunden da. Der kann halt momentan wenig tun, er kann sie nur abschleppen und schleppt sie dann in ein Depot und das Auto wird dann in 4 Tagen begutachtet von einem Fachmann und dann kann man irgendwas reparieren, ja.
Und wie bist du aus der Scheiße wieder rausgekommen?
Naja, ich habe meine Mitreisenden dazu überreden müssen. Das könnt ihr euch vorstellen. Also gerade die Diskussionen im Vorfeld und dann das war halt so der Gipfel der Scheiße. Und die habe dann überreden müssen, dass wir alle Fenster runterlassen. Jeder so
Nein, genau so war es.
Hat irgendwer gefilmt?
Und wir dann mit 10 km/h am Gott sei Dank vorhandenen Pannenstreifen, weil in Italien, ihr wisst es ja, Autostrada gibt es mal ohne Pannenstreifen. Ja. Das war Gott sei Dank ein Streckenabschnitt mit Pannenstreifen. Sonst gehörst du jeder gerade. Du bist im Arsch.
Ja.
Auf jeden Fall haben wir halt so dann kilometerweit bis zum nächsten Autogrill gefahren. Die haben da gleich gefragt dort, meine Mitreisenden, ob sie mich auch gleich dort entsorgen dürfen. Also ich meine, ey, Stimmung war eisig, trotz der 35 Grad, das kann ich sagen.
Scheiße. Kein Tropfen Schweiß.
Alter, das war
ja, okay, jetzt bin ich invested.
Und ja, wie? Dann habe ich mir dort Expander, also ja. Nein, nicht Expander, so Spanngurte gekauft, okay, mit so Gatschen. Ja. Und ich weiß nicht, wie eure Beziehung mit Spanngurten ist. Also ich habe nie nur einen Hauch, eine Ahnung, wie dieses Ding funktioniert. Ich habe immer größten Respekt, immer wenn irgendwo so Paletten stehen, dann schaue ich mir, dass ich schnell wegkomme und irgendwen bitte, dass er es aufmacht. Ich möchte es immer schon seit Jahrzehnten, möchte ich einfach vermeiden, dass die Leute checken, dass ich überhaupt keinen Tau habe, wie das Ding funktioniert. Also ich weiß weder wie man es zumacht, noch wie man es aufmacht. Aber ich habe es dann geschafft mit YouTube-Tutorials. Mittlerweile war übrigens die Batterie von meiner Dreckskarre leer, weil wir haben ja die Klimaanlage ja schon sehr, sehr beansprucht und ja, die Ladekarte dieses Unternehmens, die ist eingestellt worden, habe ich noch nicht gewusst.
Was? Ja. Alter, Fiebertraum.
Ja, auf jeden Fall haben wir dann halt den Hartschalenkoffer, der da in der Dachbox war, auf die Rückbank gestellt. Ich kann euch mal ein Foto zeigen, wie das dann so ausgeschaut hat.
Jetzt ist das Auto ja da auch dafür bekannt, dass es jetzt nicht unglaublich spacious ist. Prinzipiell. Kann man dazu sagen, dass der Sportwagen ist, eigentlich? Ja, wie soll ich sagen? Ja, okay.
Das geht,
okay,
ja.
Okay, bin ich aber schon schlimmer nach Italien gefahren, muss ich sagen.
Also jedes Mal, wenn ich dann gebremst habe, Schatz, dann hat es mir da dieses Radl da in die Schulter reingehauen. Mhm. Was ja auch ein Problem ist, mir fehlten die Kleider.
Ja, aber die waren weg, oder?
Ja, klar. Gone. Also mein Kleidersack war...
Die hast du dann nicht mehr gefunden. Also die hast du schon so früh verloren.
Also ich habe dann schon eine Idee gehabt, wo er ist, aber das Problem ist halt Autobahn.
Mhm.
Und ich habe dann gedacht, wegen der...
Gibt es in Italien die Asfinac eigentlich?
Ja, gibt es auch was, aber...
ich glaube, die interessiert sie auch an Scheißdreck für meinen Kleidersack.
Dann meine ich so, aber mein Louis.
Nein, sowas besitze ich nicht.
Nein, nur die Squared-Hosen.
Ah, die waren nicht im Kleidersack. Aber es war, ihr kennt es mich, und das ist mir jetzt auch ein bisschen unangenehm, teure Kleidung drinnen.
Die Jacken.
Was macht man jetzt?
Die berühmt-berüchtigte Jacken war
die
da drin.
Die habe ich ja nie gekauft, ach so, diese Jacke. Okay. Aber was macht man denn?
Die Frage ist, wo genau ist es in Italien passiert? Kurz vor, kurz nach?
Ja, am Weg
also
nach
in der
Venedig,
Mitte zwischen Felden und Venedig, irgendwo da in der Gegend. Ja.
Das ist eine ziemlich brode Angabe.
Okay. Na, aber mimt man jetzt den Vollkasko-Manni und haut richtig auf den Tisch und sagt, so, hurst so, jetzt ist immer Schluss. Ja? Ein ganzer Urlaubstag verloren, Beziehung im Arsch. Ja.
Ja.
Die Blitzscheidung wurde bei Autogrill geprüft. Ist Gott sei Dank nicht durchgegangen.
In nomine patri.
Dieser Service bietet wie in Italien. Wir sind für Amore. Reden Sie doch miteinander.
Wir haben doch gesagt, keine Zubehör.
Nein, aber sie wollten mich dort lassen. Ich habe das Gefühl, sie haben mit mir nicht offiziell darüber geredet, aber...
Sie haben sich zu dritt zusammengeschlossen und haben gesagt,
so, bin Idiot. Sunny Fair, guck rein und den lassen wir da.
Aber Italien ist eh schön.
Ja, ja, na klar.
Die Autobahn.
Super schön. Also super. Na, aber sollen wir jetzt da den Vollkasko-Manni mimen und sagen, also da war jetzt alles, was drinnen war, möchte ich mal ersetzt haben, einen ganzen Urlaubstag verloren und von dem habe ich ja nicht so viel und
muss ich ganz
immer eine neue Dachbox haben.
Ja, ich glaube, ich darf es probieren auf jeden Fall.
Also wenn ich diese Marke von Auto fahre, ich würde komplett eskalieren. Also ich würde da alles in Bewegung setzen und also die würde ich rundlutschen, weil das ist passiert, was passiert ist. Also ganz ehrlich, bei dieser Marke und bei dieser Qualität darf das nicht passieren. Und offensichtlich haben sie ja, ich meine, wir sagen die Marke nicht, leider, weil sonst hätten sie den medialen Schaden eh selber angerichtet. Das hätten sie ja sehr sparen können.
Ja, also wichtig ist mir natürlich schon respektvoll mit denen zu sprechen. Die handeln Personen, mit denen man da redet, die kennen ja nichts dafür. Nein. Die da in Österreich sitzen und mir vorher versichert haben, dass der Mobilitätsservice super rasch ist, die sind dann nach wie vor freundlich. Aber ich denke mal halt jetzt, ja, irgendwie muss man, also da muss man schon sagen, ich hätte gern zumindest das Gewand irgendwie wieder zurück, oder?
Der Anzeigenhauptmoney.
Nein, das bin ich nicht und ich mag es auch
also
nicht sein.
Ich sag's dir, wie es ist. Wenn ich weiß ungefähr, wie sehr du gern solche Autos hast, beziehungsweise wie lange das auch dauert hat, dass du solide sagen kannst, du kannst das Auto kaufen. Also das ist jetzt nichts, was dir irgendwie geschenkt worden ist und so weiter. Wenn ich in deiner Situation war, ich würde komplett eskalieren und ich würde das Auto zurückgeben und sagen, den da, sag dir, wie es ist. Sag dir, wie es ist.
Es ist Murphy's Law irgendwie, es ist nein, ich, ein Unlauf.
Ja, ich würde sagen, okay, wurscht, andere Mütter bauen auch schöne Autos, dann wird es halt der andere.
Okay.
Ja, das ist ja emotional. Also jetzt mal, du hast ja kein Vertrauen mehr in die Marke. Das ist ja... Ja, na, ist so. Ganz ehrlich, wenn dir das einmal passiert und du fährst da wieder vorbei. Und
der Felice sägt am Stuttgarter Herbaum.
Ja, Gott, dass da mehrere Marken gibt in Stuttgart.
Weil du vorher gesagt hast, unabhängig davon, ob es Originalzubehör ist oder nicht, ist es denn Originalzubehör?
Es ist Originalzubehör.
Das dann ist es okay, nur mehr schlimmer.
Ja, okay, nein, das ist mit dem Auto gekauft worden.
Ja.
Das
ja,
ist dann. Innerhalb der Garantie. Diese Dachbox ist 1,5 Jahre alt.
Mhm. Ja. Nein, kein
Verständnis. Also ich bin da wirklich einer, der... Also zuerst musst du mal eine Lösung finden, die hast du eh offensichtlich gefunden, indem dass du den Kofferraum, also das Auto voll gemacht hast. Und dann muss Lösung vom Hersteller her. Und wenn du merkst, die scheißen drauf, dann weißt du auch, wie die in Zukunft mit dir umgehen werden. Und dementsprechend ist das dann das Geld nicht wert.
Ich muss geschwind dem Community Management Bescheid geben, dass wenn der Felice mal Gast bei einer unserer Veranstaltungen ist, dass wir schauen müssen, dass da alles passt. Den wollen wir nicht als Gegner.
Ich bin sehr verständnisvoll und sehe voll gerne Fehler ein, aber du hast offensichtlich keinen Fehler gemacht.
Ja, ich glaube auch nicht. Also meine 3 Mitreisenden haben sie in dem Moment anders gesehen,
ja gut, das
weil ich sie davon überzeugt habe, dass wir mit dem Auto fahren. Aber es kann ja bei jedem Auto passieren. Ja, ihr wollt wissen, wie es weitergegangen ist. Danke der Nachfrage. ja, also wir waren dann auf so einer Insel und auf so einer Insel, also es gibt ja auf Inseln oft einmal bei Menschen jetzt so die Situationen, dass gewisse Bars trennten. Also plötzlich ist die Bar voll und komplett überfüllt und jeder möchte dahin und es ist voll. Das gibt es bei Tieren auch. Im Speziellen jetzt, insbesondere in dem bei dem Fall jetzt bei Vögeln, da trennten Bäume.
Ah.
Und ich check's noch nicht.
Ja, ja. Also die Vögel auf der Insel, wo wir geurlaubt haben, haben sich entschieden, dass sie...
Die Automarke auch gar nicht so geil finden.
Nein, gar nicht. Diese Vögel haben den Baum, der direkt bei dem Haus, das wir im Urlaub gemietet haben, steht, als absoluten Trend empfunden.
Ja.
Und weißt du, wie jetzt so die Menschen dann im Bar halt saufen, scheißen die Vögel. Und es ist kein Scherz, mir hat zweimal ein Vogel, während ich auf der Terrasse gelegen bin, auf den Kopf geschissen. Zweimal.
Nein. Ich würde alle meine Lebensentscheidungen überdenken. Also,
ich würde nie wieder in Urlaub fahren.
Ja, das war's nie wieder. Das war's
dann.
Du kannst dann zu mir in Jalousien runter Urlaub kommen.
Ich wollte dir heute sagen, das haben wir vorgenommen, dass deine Art des Urlaubens bei mir jetzt schon mehr Anklang findet, wie vor meinem Urlaub.
Hast du auch davon Fotos, lieber Manni?
Ja, ja, klar. Es war aber echt so, also ich bin ja dann öfter mal, da werde ich zunehmend zu jemandem, der sich dann doch beschwert. Ich glaube ja, meine Theorie, und Felice, du kannst es vielleicht am ersten nachempfinden, Tobi, du vielleicht weniger. Menschen, die einer gastronomischen Ausbildung entspringen, und das tun wir beide, Felice, Wolfram Felice ist ja in Klessheim, in der weltberühmten Tourismusschule, hat er das gehen gelernt. Und ich komme aus der Hotellerie, ich habe nur eine Lehre gemacht.
Ja, aber in der Lehre, sondern in einer Top-Gastronomie. Also jetzt auch nichts, du hast jetzt auch nicht auf der Tankstelle Ausbildung gemacht.
Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass Menschen, die aus der gastronomischen Ausbildung kommen, dass die ein bisschen weniger dieses Beschwerdegehen in sich haben. Weil das beschäftigt ja dieses junge Mensch, der gerade in die Arbeitswelt reingleitet, dann schon auch, wenn einer richtig auf den Putz haut und du denkst, fuck, der ist aber sauer. Mhm. Und wir wollen halt allen Gästen irgendwie die Wünsche von den Augen ablesen. Und deswegen beschwere ich mich, also es wird meine Theorie immer ein bisschen weniger. Aber ich bin dann schon zur Rezeption gegangen von diesem Etablissement dort und habe gesagt, bei unserem Haus ist echt doof. Es hat auch gestunken, unfassbar gestunken.
Die Vogelkacke.
Oh, ja. Okay, also, ja. Es war wirklich so wild. Das war ein Baum, so ein wunderschöner alter Baumbestand auf der Insel mit so einem Kiefer und da sind die, aber die haben da unter Heiden getanzt gerade und währenddessen immer. Also es ist wirklich, das ist jetzt kein Scherz, das da. Also da sieht man jetzt da dieses Gartentor zum Beispiel. Das ist gereinigt worden am Vortag.
Oh, shit.
Und das ist
okay.
Alles vollgeschissen worden. Und ich bin ein bisschen über diese Insel spaziert und da ist nichts gewesen. Also nirgends haben sie so auf die Pflanzen geschissen. Es hat gestunken. Schatz, das war ja, der Eingangsbereich.
Okay.
Und das war am Tag, nachdem das alles weggekerchert wurde. Mhm. Und auch da muss ich sagen, das ist ähnlich wie bei der Automarke. Das ist nicht günstig dort.
Das denke ich mal.
Und da denke ich, soll man sich jetzt da beschweren?
Naja, gut, das ist jetzt, ja.
Weil da kann jetzt, das ist ein bisschen was anderes, ja?
Ja, ja, auf jeden
aber
Fall.
Aber natürlich kann jetzt keiner was für die Natur. Und natürlich kann, aber sie bieten mir an, für viel Geld da gute Zeit zu verbringen. Und hier habe ich, also wenn du zweimal von einem Vogel auf den Kopf geschissen kriegst, ja, und es permanent auf Vogelscheiße
ist, hast du ja nicht. Auf jeden Fall.
Ja, aber hast du dich beschwert? Oder was hast du
naja, gemacht? Ich habe gesagt, könntet ihr das vielleicht wegkerchen,
ja,
weil es stinkt.
Ja,
und dann haben die gesagt, ja, das kerchen wir weg.
Sie
und am nächsten Tag war es wieder da und habe gesagt, ich habe immer ein Problem, der Baum ist, der ist fancy, der ist in, die kommen jeden Tag wieder. Ach so, ja, dann haben sie einen Falkner angerufen.
Okay.
Der Falkner hat dann den Falken da oder diesen Raubvogel raufgeschickt, aber das war denen wurscht. Der Baum war da auf meinem Trend, die haben nachher auf mich geschissen. Und ja, jetzt irgendwie, ja, ich weiß es auch nicht. Schwierig.
Ja.
Aber was, ich kann.
In der Situation kannst du nichts machen, weil natürlich die Argumentationslage relativ dünn ist.
Außer schlechte Bewertung auf TripAdvisor.
Ja, was heißt schlechte Bewertung? Ja, gehört. Super, da sind Vögel, da ist ein Baum, da sind Vögel, die scheißen. Okay, es ist, ja.
Schwieriger.
Ja. Ja, so geht's
aber
mir.
Das ist, ja, das ist spannend.
Ja. Eine Sache nur, dass ich es von meinem sogenannten Tisch habe, ist es geklärt mit dem, ich möchte wieder in Ruhe zum Friseur gehen können und möchte nicht mir irgendwann Pilz einfangen in einem drittklassigen Barbershop,
sondern möchte
nach wie vor zu meinem Luxusfriseur gehen.
Ja, ja, der Luxus.
Mit der goldenen Schere. Also das mit den Tarotkarten haben wir erledigt,
ja, ja.
Dass der Robin sagt, er hat da.
Das sollen sie sich einfach selber ausmachen.
Aber hast du das ausgerichtet?
Ja, ja, natürlich.
Ist ja schon Widerruf gefordert worden in der Kronenzeitung, glaube ich.
Ja,
ist,
ja, ist er
Folge
schon,
geleistet worden.
Ist ja schon auf einer Doppelseite am Wochenende Ausgabe ist das auch schon gepostet. Also es ist dementiert.
Robin hat gesagt, wir haben Versöhnungssex gehabt.
Du bist selber schuld an dem Ganzen. Du bist selbst schuld.
Nichts.
Ja.
Ich habe nichts gemacht. Okay, aber das passt.
Passt.
Werbung an. Neuer Partner beim Electric Love seit der letzten Edition, seit dem L24 ist Servus TV. Zum Beispiel haben wir mit Servus TV gemeinsam umgesetzt diese Time for Emotion Cam auf der Mainstage. Kann man sich vorstellen, wie so ein Äquivalent eigentlich zu der allseits bekannten Kiss Cam aus den USA. Und das hat sensationell funktioniert. Tolle Momente sind da entstanden zwischen den Artists auf der Mainstage. Es wurde mit einer Kamera gefilmt. Ein paar Pärchen sind dann auf der LED Wall erschienen und so schon ein bisschen einer animierenden Musik, was jetzt vielleicht den einen oder anderen Kuss des Bussi oder einfach nur ein bisschen Herzen angeht, ist dann einiges passiert, hat für großes Gelächter, aber auch für große Emotionen gesorgt. Danke Servus TV für die Time for Emotion Cam auf der Mainstage. Außerdem gab es aber auch noch ganz viel andere Dinge. Für uns ist es als Electric Love Festival immer so eine Art Legitimation, wenn dein Medienunternehmen von vor Ort zum Beispiel das Wetter macht. Direkt vom Salzburgring hat es das heuer gegeben, aber auch tolle Berichterstattung mit ein bisschen Infos aus dem Backstage-Bereich. Hinter den Kulissen ist da einiges gedreht worden, meines Wissens auch noch zugänglich. Auf Servus On kann man sich on demand im Nachgang noch anschauen. Zum Beispiel aber auch die große Electric Love Opening Show gibt es da noch nachzusehen bei unserem Partner Servus TV. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir eine tolle Partnerschaft machen. Servus TV ist ja vor allem im Sport und Entertainment wirklich stark vertreten. Da gibt es einiges zu sehen. Schaut mal rein. Servustv.com, da gibt es die Online-Angebote, unter anderem auch Servus On und natürlich auch im terrestrischen Fernsehen zu finden. Danke Servus TV für die tolle Partnerschaft.
Werbung aus.
Die Festivalsaison. Sie neigt sich dem Ende zu. Während ich geurlaubt habe, habt ihr ja schon einmal andere Festivals besucht. Wo wart es denn überall?
Genau, Tobi, wo warst du denn überall?
Erfahrungsbericht.
Ich war in Berlin.
Naja, aber du hast doch gespielt dafür, oder?
Ja, gespielt, aber ich muss immer einen Kalender aufmachen, weil vergisst das irgendwie so schnell.
Konzentrier dich mal, was tut denn da? Spielt er da am Handy irgendwas?
Nein.
Ja, Clash of Clans.
Clash, genau.
Seitdem in Berlin ist es echt anders.
Ich habe jetzt ein TikTok-Video überliefert gekriegt, wo irgendein türkischer Opa neues Handy gekriegt hat und dann ist der heimgefahren in sein Dorf, weil irgendwie der Enkel hat da diese App installiert, wo man spielen kann und da ist dann die Push-Notification gekommen, ist das Dorf angegriffen. Hast du gesagt?
Ja, voll. Ja. Sein Dorf wird angegriffen.
Dein Dorf wird angegriffen und der ist heimgefahren, weil er glaubt hat.
Sein Dorf wird angegriffen, ja, diese arme Mann.
Naja, aber dann gab es ja wohl die gute Nachricht.
Ja, haha, war nicht spiel.
Alles noch hier. Wo hast du gespielt, Tobi?
Ich fange an mit dem San Heimo Festival.
Ah, ja.
Alter, das war sick. Ich muss sagen, für mich persönlich, für meine persönliche, also ja, meine Einschätzung war, es war geiler wie das Peruka will für mich zum Spielen.
Okay.
Muss ich sagen. Da gibt es ja quasi weniger Bühnen, also es ist ein Crossover-Festival. Und es gibt nur eine Electronic Stage. Das hast du den Vorteil, dass du halt wirklich alle Electronic-Fans auf dem Festival auf der Bühne hast. Und ich habe um 6 Uhr auf Nacht gespielt und habe mir ehrlich wenig erwartet, weil ich habe mir einfach nicht gedacht, dass um 6 Uhr schon irgendwas los sein wird. Es war clashen voll bis zum Schluss.
Geil.
Das war richtig nice. War fett, ja.
Du hast mir ja geschrieben und ich glaube, glaub, das ist ironisch. Ja, ich war gerade irgendwo, wo ich einen richtig guten Empfang gehabt habe. Ja. Und dann denke ich mir, oh, na scheiße, ist schon wieder irgendwas schief gegangen. Und dann so, na Mann, es war richtig geil.
Es war urgeil. Es war wirklich, für mich gefühlt 1000-mal besser. Ja.
Running Order, was war da?
Running Order, warte mal, wer hat vor mir gespielt? Brandon, dann ich, dann Fastboy, dann Bunt, dann Bennett, dann... weiß es nicht mehr. Joel Corey. Dann, ja.
Topic irgendwie so.
Nein, der war am Vortag. Tujamo war noch da. Genau. Und parallel auf der Mainstage hat Nico Santos gespielt. Das hat mich auch wieder verunsichert, weil ich mir eigentlich schon gedacht habe, dass der in
Deutschland... Dass du Schnittmenge hast mit dem.
Nein, aber dass er schon Leute zirkt auf jeden Fall. Also jetzt nicht unbedingt Schnittmenge, aber ja, wenn ich auf dem Crossover-Festival bin.
Ja, klar.
Dann so ich einen Main-Act auf der Mainstage stehen habe. Ja. Du warst am Frequency parallel, glaube ich, gell? Ich habe dich noch angerufen.
Ich war Frequency, ja.
Was? Wieso ist das jetzt so verhalten?
Ja, da kann ich leider nicht drüber reden, aber...
Was?
Nein, kann ich nicht.
Was?
Ja, ist wurscht.
Was ist das für Sache jetzt?
Ja, es ist
genauso wie diese Mädchen, die ich früher gehasst habe. Dieses...
Ja. Okay, wir sind ich habe ja gesagt...
Dann mach doch klein.
Nein, pass auf, ich kann es dir erklären. Wir sind ja mit unserem anderen Podcast, von einer Marke eingeladen gewesen. Haben uns zumindest gedacht.
Dir ist schon klar, dass diese Marken dich einladen, um Nennungen zu bekommen.
Ja, klar, glauben wir es.
Das ist ja in dem Fall aber nicht aufgegangen.
Glauben wir es. In dem besser Fall ist es.
Es gibt keine Nennung wahrscheinlich.
Ja, ist der aus Stuttgart?
Nein, ich will gar nicht. Also bitte nicht. Und wie wir dort angekommen sind, waren wir dann doch nicht so eingeladen.
Ach so.
Genau, richtig. Aber wir
haben sie eigentlich verwechselt.
Kann sein.
Mit Baywatch Berlin.
Ah, ihr Satz gar
nicht. Ja, genau. Wo ist der Klaas?
Genau. Nein, es hat einfach organisatorische Probleme gegeben und wir haben vom Festival de facto nicht ganz so viel mitgekriegt. Wurscht, aber was wir mitgekriegt haben, ist Come on Crooked. Weil die haben ja, mit denen haben wir ja einen Teil vom Podcast gemacht und die haben wir interviewen dürfen.
Und also das hat geklappt?
Das hat geklappt, ja, mit den Jungs oldschool.
Darf ich mal nachfragen, wie sich das so anfühlt oder wie stellt man denn fest, dass man dann doch nicht eingeladen ist? Man steht vor der Tür und sagt, hi.
Das merkt man relativ schnell, glaube ich. Mhm.
Ich bin da. Fall. Und dann sagen die, wer bist du?
Ja, nein, das nicht, aber es wurscht. Es hat einfach Einlassprobleme gegeben, sagen wir mal so.
Okay, aber dir ist schon klar, dass du über Kontakte verfügst.
Richtig, ich verfüge über sehr viele Kontakte, aber wenn man Sachen ausmacht, mit wem, dann sollte das auch über die Person passieren. Und wurscht ist.
Darf ich eine kleine Sache einfach nur dazu sagen? Und es ist ja ein super Insider jetzt, aber ich warte mal deine Reaktion ab. Mhm. Ist es jemand, der behauptet, er kann auf Münzen landen? Ah ja. Ja, ja. Das ist ein Angeber.
So. Ja, wurscht. Aber wir haben es dann tatsächlich geschafft. Cameron Crooked hat dann ein bisschen Travel-Issues gehabt, dann ist ein bisschen später gekommen, weil wir wollten eigentlich nur mit einer so ein bisschen übers Festival strollen, aber die sind erst später gekommen, völlig legitim.
Was heißt? Strollen.
Ja, einfach übers Festival
streunen.
Gehen. Streunen, ja, genau.
Okay.
Einen Spaziergang ja, machen.
Und haben es aber dann tatsächlich geschafft, dass wir die Jungs vor die Linse und vor die Mikros kriegen. Und fuck, sind die lustig. Also die Geschichte ist ja die, sie sind ja, das ist so ein bisschen der Prophet im eigenen Land, weil die sind international super, superstars in der Szene.
Ja, ja,
also so.
UK, gell? Genau.
Ja, generell, auch worldwide, auch US und so weiter. Mhm. Und bei uns sind sie auch groß, will ich gar nicht dementieren, aber ich glaube, sie haben mehr Fans außerhalb von Österreich. Und dementsprechend war es eigentlich umso lustiger, ernere Geschichten so ein bisschen zum Anhören, so Tourlife, was so passiert und so Geschichten. Also wirklich mega Jungs, und die haben sich ja die Zeit genommen, weil die haben ja die Mainstage geclosed quasi an dem Tag. Es hat gepisst wie Sau.
Sie waren ja skurrilerweise, wenn ich das richtig verfolgt habe, waren sie ja Gigi D'Agostino-Ersatz.
Ja. Genau, richtig. Genau. Ja.
Haben wie geht es ihnen damit?
Ja, haben es mit wahnsinnigem Humor genommen. Sie haben sich ja nur beim Gigi bedankt für die Set-Time. Also, genau.
Ich glaube, sie haben ja sogar so ein Intro gehabt, oder? Ja, so auf das so ein bisschen.
Wirklich?
Hey, this is not Gigi.
Wirklich?
Ja, sie haben, glaube ich, sogar einen Gigi-Track gespielt, aber ich weiß nicht, da waren wir schon nicht mehr auf dem Festival.
Weil es geregnet hat.
Genau, es geregnet hat. sonst, wir haben uns, also wir sind dann doch nur übers Festivalgelände gegangen. Ey, ich war jetzt schon länger nicht mehr, aber da gibt es jetzt mittlerweile also richtig geile Offstages. Also richtig, also Mainstage und Greenstage und wie es alles heißt.
Yeah.
Ist sowieso Standard und cool und so weiter.
Nightpark. Und
genau, Nightpark sowieso. Aber auch so kleinere Stages, sie haben so Oasis oder so Pair, ich habe einen Namen, vielleicht weißt du, so.
Ist das dieses Burning Man-artige?
Ja, Dinge? Ich weiß nicht, das war halt so mit so, wie heißen diese Wassercontainer?
Ach so, diese IBC-Tanks.
Ja, genau, aber halt so komplett, so echt ein relativ großes Areal abgesperrt, und du gehst halt so rein und du hast dann plötzlich war so ein Ticken Ruhe. Also so ein bisschen jazzige Musik ist da gelaufen.
Ach so.
Und so eine Chill-Out-Area, und dann war so nicht eine Pyramide, aber in der Mitte war so ein Gebäude. Und wie wir da halt rein sind und so ein bisschen Content gemacht haben oder probiert haben zum Content machen, ist dann ein Techniker gekommen und gesagt, hey, na, am Abend geht's da richtig ab und so. Und da oben ist ein DJ-Pult. Also richtig, richtig coole Locations waren da. Muss man echt sagen, hat mir schon sehr gut gefallen.
Was am Frequency ja extrem toll ist, ich bin ja auch schon lange nicht mehr dort gewesen, weil ich beschäftige mich in der Zeit regelmäßig lieber mit Dachboxen und aber die Dreisen ist halt einfach der Fluss, da, wo du campen kannst, das ist schon toll.
Das ist geil.
Nice.
Ja. Leider jetzt, das ist eigentlich auch wild, das muss man, kann man ja thematisieren, dass das, ich habe am Samstag dann eine WhatsApp gekriegt, nur in meinem Urlaub von Bernd von Perukaville, und schickt mir einen Artikel, dass beim Abbau am Frequency leider ein Unfall passiert ist, ein tödlicher.
Ja, so gehört, ja.
Und also der Staplerfahrer beim Zurückfahren eine Joggerin übersehen, und die ist dann verstorben. Und der Bernd hat mir das so geschickt, und ich habe geschrieben, ja, fuck, scheiße, das habe ich gar nicht mitgekriegt und so. Ohne zu wissen, dass parallel, und das San Hemo ist ja gleichzeitig mit dem Frequency, dasselbe leider am San Hemo-Abbau passiert ist.
Vorher.
Das war mir gar nicht klar.
Ja, also das ist, San Hemo kann ich schwer schätzen, aber ich glaube, dass auch beim Abbau, beim Frequency, also dass da dann ja schon, es ist ja öffentlicher Grund, ich weiß nicht, ob das dann nur großräumig abgesperrt worden ist, weil wie kommt sonst der Joggerin auf das Gebiet, ich meine, ich kann es nicht einschätzen.
Ich kann ja wenig drüber sagen, aber ich kann, also das weiß nicht, ob ihr bis zum Campingplatz gegangen seid, der Campingplatz, das ist ja ein Novum beim Frequency, das ist ja eigentlich öffentlich zugänglich, also es ist ein Naherholungsgebiet, da können Spaziergeher, Joggerinnen, Jogger, Radlfahrer, alle können auch während dem Festival diesen Weg da an der Traisen nutzen. Und ich nehme mal an, dass das schon eher höher frequentiert ist während dem Festival, weil viele Leute wahrscheinlich da auch schauen wollen, wie es da abgeht und ein bisschen neugierig sind.
Ziemlich sicher.
Ziemlich dramatisch. Naja.
Ja, das ist Katastrophe. Ja.
Also in unserer Szene passieren dann manchmal Sachen.
Mhm.
Da wünscht man sich eher, dass sie nicht passieren.
Mhm.
Ja, also eingeladen, doch nicht eingeladen, würde Geschichte.
Ja, ne? Dann. Ja.
Welche Art ist das geschaut am Frequency?
Kann.
Das war jetzt keine Provokation, es tut mir leid, das war ernst gemeinte Frage.
Ja,
hat das auch was mit der fehlenden Einladung zu tun?
Nein, es hat dann wir sind wohl aufs Gelände gekommen und so Geschichten, aber wurscht, es waren einfach Sachen zugesagt, die nicht passiert sind. Und dementsprechend haben wir dann ganz viel Zeit mit Diskutieren verplempert. Und haben
werdet
dann,
ihr diese Menschen nur roasten?
Nein. Die werden es wurscht. Es ist ein sehr, sehr heikles Thema die Menschen werden schon, wir haben schon mit den richtigen Leuten gesprochen, sagen wir so.
Oh. Ja, ein bisschen ablenken von dem Thema. Warum gibt es eigentlich keine normalen Mikros mehr? Also warum hat die ganze Insta- und TikTok-Welt komischerweise plötzlich einfach nur so quadratische Kasteln und einfach keine Mikros mehr?
Ich bin
ein altes Radiokind und bin als Praktikant beim Radio schon mal zur Umfrage geschickt worden. Das waren einfach nur normale Mikros, die ausschauen wie Mikros.
Ja. Mhm.
Also wenn man damals so ein viereckiges Kassel genutzt hätte, hätte jeder gesagt, was ist das für ein Scheiß? Vor allem mit dem Dreck. Um was geht's da? Warum ist das so?
Funkbruder.
Nee, das geht ja anders auch.
Das ist
ja, keine Ahnung.
Oft sind auch an diesen Kasseln Kabeln dran.
Ja,
wo ist dann Funkbruder?
Ja,
Funkbruder.
Nein, ich glaube, also das
Sicherheitsgabel.
Dieses Mysterium kann ich da aufklären, das ist im Endeffekt, weil der Content einfach schnell produziert werden muss und meistens mit dem Handy produziert wird. Und du, wenn du jetzt ein normales Mikro hättest, auch wurscht Kabel gebunden, du eben trotzdem nur einen Konverter brauchst, das quasi direkt ins Handy aufnimmt. Das ist einfach nur, dass schneller geht.
Funkbruder.
Weil sonst brauchst du wieder extra Person. Nein, es ist nicht einmal Funk. Ich kann es dir sagen, sondern es ist
Bluetooth.
Nein, es ist auch nicht Bluetooth. So das Wi-Fi.
Wi-Fi.
Aber.
Trottel.
Aber ja, nein, ich finde es auch katastrophal, diese. Vor allem, wir haben.
Es schaut da scheiße aus.
Ja, vor allem die Geschichte.
Es geht doch so viel um Ästhetik da im Internet.
Richtig, ja, Max Mana. Aber
ja,
es
man
hat
kann da sogar so einen Pop-Schutz drauf machen.
Man kann einfach
so
ein Ansteckmikro anstecken und so da, also wie wenn es ein normales Interview hat. Also ist alles möglich. Aber das hat sich so eingebürgert, ich finde es auch katastrophal. Aber es ist halt einfach so breit schon mittlerweile unterwegs, dass die Leute so das von dem ausgehen, dass das jetzt das neue Mikrofon ist. Das ist so ein bisschen boomermäßig, genauso wie wenn du jetzt an 18 oder was, wo du dann 14-Jährigen oder 14-Jährige fragst, wie würdest du das Zeichen machen für Telefon? Ich rufe die an. Ja, genau, so machen, also diese große Daumen.
Hang loose.
Genau, dieses Ding machen Leute, die über 30 sind.
Okay.
Kids, musst du mal nachfragen, die machen so. Einfach nur die Hand, wie beim iPhone. Weil die haben ja nichts zum Auflegen.
Ach so.
Crazy. Ja.
Crazy. Also du bist auch noch Boomer.
Ich bin auch Boomer in dem Fall, leider.
Du bist ein Grenzgänger, glaube ich.
Boah, ich
du glaub, bist
ich
so hart richtig, an der Grenze.
Ich bin mehr Boomer wie ich teilweise, glaube ich.
Weiß ich nicht. Ja, ich sage auch manchmal, hallo Manuel am Apparat. Am Apparat.
Am Apparat.
Am Apparat.
Am Apparat.
Am Apparat.
Anorak. Josefine. Ananas. Kocek.
Weitere Begrifflichkeit,
Ananas,
die mir noch nicht ganz geläufig ist.
Aha. Ja.
Talaun.
Talaun.
Was das? Ist es rassistisch?
Ich glaube, ja,
nein.
Ja, bitte, erklärst du,
nein,
du kommst gerade aus Berlin.
Nein, ich habe zwar haufenweise Talahuns gesehen, aber was die wortwörtliche Bedeutung
ist. Die wortwörtliche Bedeutung ist arabisch und heißt komm her.
Ist ja mal per se jetzt nicht rassistisch.
Nein, gar nicht. Aber es ist halt einfach zu einem Sinnbild geworden für bestimmt gekleidete, meistens Männer.
Gucci-Cap und Bauchtasche.
Genau, richtig. Und es gibt wohl ja einen Song, der Talahun heißt, also noch bevor dieser AI-Song aufgetaucht ist, über den wir vielleicht auch noch reden, der ja sehr Gangster ist. Und die identifizieren sich offensichtlich viele junge, teils Menschen mit Migrationsbiografie für diesen Lifestyle. Und somit wird es natürlich in eine Ecke gestellt, die dann vermeintlich auch rassistisch sein kann. Aber ganz ehrlich, it is what it is.
Okay, also wenn wir jetzt Leute mit Gucci-Cap und Bauchtasche als Teil uns bezeichnet, haben die nichts dagegen?
Ja.
Ich glaube, es ist eine Entscheidung, es ist ein Lifestyle, glaube ich.
Wahrscheinlich, ja.
Vielleicht vorher fragen.
Ja, ja. Vielleicht ob's sowas passt. Wie mit die Grochen. Wie identifizierst sie du als Talahon?
Ja, voll. Hey, genau. So. Was sind deine Pronomen und bist du Talahon oder Talahina?
Talahina.
Ah, da gibt's ja. Talahina.
Talahon, Talahina.
Wirklich?
Ja, ja.
Bratuka, Bratach,
ach so. Also, du singst jetzt Bibi und Tina.
Genau, richtig. Der Talahina. Da hat's wer, also in dieser AI-Musik-Word, hat's tatsächlich ein an den 1960ern Schlager deutschsprachigen Songs hat sie wer den Spaß gemacht und hat diesen Text umgeschrieben. Talahon und Talahina hast du jetzt. Mhm. Sie hört sich wie so ein bisschen Hildegard Neef mäßig an. Mhm. Der chartet in Deutschland gerade. Ist der erste komplett AI-produzierte Song, der in Deutschland chartet.
Nicht nur das. Also meine Sorgen bewahrheiten sich gerade ein bisschen. Ich habe vor 2-3 Tagen durch die Top 50 Viral Charts auf Spotify geschaut.
Ich habe mir gedacht, die Sorge bewahrheitet sich, unter neuer Führung in Golling wird der Becher entzogen. Aber da ist noch alles okay, oder?
Da ist alles okay. Aber das ist einfach echt, die Hälfte an Songs sind einfach so AI-Songs, komplett. Da gibt es nämlich mittlerweile viel.
Ja.
Da gibt es auch die Follow-Ups von der Follow-Up schon.
Mhm. Ja, das Lustige ist
Butter
nur,
Bro.
Dass halt das Copyright-Wesen nur so weit dahinter ist, vor allem auch in Deutschland oder sagen wir Europa, dass er der vermeintliche Produzent oder der Songschreiber von diesem Song nicht gegen Copyright-Verstöße vorgehen kann.
Was nur interessanter ist.
Ihr toppt euch ja mit interessanten Meldungen.
Nein, aber.
Tobi Romeo hat noch einen Wortspende.
Das verstehe ich einfach nicht. Wenn das AI ist, warum ownt dann von dem Song jemand, der in Amerika sitzt, das Master? Weil Freund von mir Nun.
Mhm. Der Entwickler von der App wahrscheinlich.
Freund von mir Nun, also ja. Der DJ, den kennen wir eh.
Mit 3 O.
Genau.
Hat am Frequency gespielt.
Hat am Frequency gespielt und hat.
Felice hat ihn nicht gesehen.
Na.
Mangels Einladung.
Und bringt auf jeden Fall einen offiziellen Remix von diesem Talahon-Song raus.
Okay.
Mhm. Also
und angeblich liegt der Master da in Amerika.
Ja, es ist ein bisschen, ist sehr, sehr dynamische Lage, was das Thema angeht. Ich habe mir in letzter Zeit.
Minütlich gibt es hier News.
Nein, ist tatsächlich so. Also ich habe mir da eben noch richtig viel eingezogen an Infos und so weiter. Da reden wir jetzt von Suno, beziehungsweise Udio ist stärker wie Suno, hat in die AGBs stehen, dass quasi. Dir kennen die Copyrights. Das Problem ist aber, dass sie nicht dafür garantieren können, dass es einzigartig ist. Das heißt, wenn wer was Ähnliches oder was er immer eingibt in diese Suchleiste, kann exakt dasselbe rauskommen.
Ach so.
Richtig, genau. Okay. Und das macht super problematisch. Und jetzt hat zum Beispiel die amerikanische Songwriting-Behörde, wie heißt die, ASCAP, hat gesagt, also ein 100% AI-generierter Song kann nicht gecopyrighted werden. Mhm. Und wenn, es muss quasi gemeldet werden, wann Teile davon mit AI produziert worden sind, dann kannst du es wohl anmelden. Das ist natürlich eine super schwierige Lage, wenn jetzt der Text selber geschrieben ist und quasi nur die Musik und nur der Gesang, diese Gänsefüße, das hört jetzt nicht, aber ist natürlich wieder super schwierig, weil im Endeffekt ist der Text komplett von der Person. Das heißt, diese Rechte müssten eigentlich da sein, aber die Masterrechte an der Musik ist wieder ein ganz anderes Thema.
Ja, aber gerade da, warum ownt die wer? Wenn man die Maschine das ausspuckt, warum bin ich dann Master-Owner?
Naja, du kannst es schon probieren zum Anmelden, aber das ist letztendlich dann ein Rechtsstreit, den du ausweiten kannst. Also du kannst es, also ich bin mir sicher in Österreich.
Der Text muss ja dann von dem Macher kommen, der da gerade diese AI-App bedient. Mhm. Ich habe das auch schon, also bei mir ist das schon wieder voll lang her, also glaube ich ein halbes Jahr oder so, habe ich da diese Songs gemacht für die DJ-WG. Ja, und da musst du dann Text eingeben und du hast da dann echt problematisch war, obwohl ich das diese Premium-Version genommen habe, immer dann, wenn ich irgendwelche Textzeilen verwendet habe, die einen Interpreten oder einen bestehenden Song betreffen, dann hat die App gesagt, es geht nicht. Darfst du nicht machen.
Ja, das darfst du nicht machen, aber wie soll ich sagen, wenn du jetzt zum Beispiel bei Udio eingibst, schreib mir einen Song, der soll klingen wie Nina Chuba. Dann sagt er, hey Nina Chuba, geht nicht. Ich ersetze jetzt einfach durch weiß ich nicht. Wow.
Gina Nuba.
Nein, 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 aber irgendwie. Einfach nur vom Wording.
Einfach die Werkstaben verpuxeln.
Einfach nur vom Wording geändert. Und es kommt aber trotzdem ein sehr ähnliches Produkt heraus. So.
Okay.
Genau. Okay.
Also, das ist schon. Ja, da wird noch richtig viel auf uns zukommen.
Das ist nicht schon wieder so ein Kniff, ist diese ganzen Verwertungsgesellschaften, um ganz viel Geld zurückhalten zu können.
Mhm. Durchaus möglich, ja, klar.
GEMA, AKM, alle werden es immer reicher.
Na, sobald ein AI-Song in Amerika richtig chartet und richtig Geld abgeschmissen wird, dann wird es da Präzedenzfälle des Todes geben. Da wird jeder klagen, der jemals irgendwie beim Anwalt vorbeigegangen ist. Mhm.
Aber am schlauesten und am smartesten wäre es ja jetzt eigentlich für euch, die da ja selbst produzieren können, wenn man mal inspirationslos ist, der AI einfach mal sagen, hey, mach mal das und dann spuckt ihr was aus. Ist es soundmäßig ist es ja alles nicht qualitativ. Das ist ja wenig, oder?
Teils.
Also ich finde, mittlerweile ist das schon ehrlich so ein bisschen bedenklich.
Okay, ja, aber das kann ja dann zur Inspiration dienen, die genau. man einfach ja, dann ja. nachproduziert.
Genau.
Also ist eigentlich habt ihr ja nach wie vor einen riesen Vorteil. Das ist doch bei jeder Nutzung von künstlicher Intelligenz so, oder? Wenn man jetzt Texte schreibt, ist es mir am schwierigsten, irgendwie jetzt mal anzufangen. Und das macht die AI einfach für einen. Und wenn man jetzt irgendwie einen Pressetext machen möchte über zum Beispiel, weiß ich nicht, die DJ-WG, das Café am Rande der Freundlichkeit, Tobi Romeo, dann kann man mal ein paar Sachen reinklopfen, völlig wurscht, wie die Rechtschreibfehler, bla, und dann gibt es einmal einen Vorschlag. Und mit dem Vorschlag weiterzuarbeiten, das gibt einem einfach mal so eine gute Basis und eine Substanz, auf der man gut aufbauen kann, glaube ich. Oder? Und
ja,
dann habt ihr ja nach wie vor ihr einen riesen Vorteil, weil wenn ihr Talain und Talauna oder wie das auch immer heißt, da produziert habt, also nachproduziert habt nach der AI, dann ist es völlig unstrittig, dass die Rechte euch gehören.
Ja, das stimmt schon.
Stimmt, aber da kommt jetzt halt einfach durch dich, dass es so schnell geht und teilweise qualitativ so hochwertig ist, kommt halt jetzt einfach die Faulheit dazu. Weil ich spuck da, weiß nicht, nach wurscht, wenn es 10 Versuche sei oder 10 Edits, einen fertigen Song aus und du hast jetzt die Möglichkeit, weil du weißt ja nicht, ob der Song gut geht oder nicht gut geht. Und du hast jetzt so, okay, wurscht, ich hau's jetzt einfach raus und schau, was passiert, dann ist schon passiert.
Ja, also das ist ja, was ist im Leben interessant? Der Kontrast ist immer geil, oder? Also und die Dosis macht das Gift. Wer findet Urlaub geil, wenn es 365 Tage eh selber ist?
Stimmt, ja.
Stimmt, ja.
Wer geht in die Sauna, wenn es Tag und Nacht draußen 50 Grad hat? Kein Mensch. Mhm. Und ich kann so ein bisschen nachempfinden, wie sich Milliardäre fühlen.
weil ich einer bin.
Na, weil.
Ich habe Arm und Kotzen, ja.
Das sowieso. Ich bin so beschissen. Also, früher war für mich, also ich glaube, ich habe das im Podcast eh schon mal gesagt, früher war für mich einfach so, Musik zu besitzen, einfach ein ganz wesentliches Gefühl. Ich habe das toll gefunden, da hat es diesen DJ-Shop in Traunstein gegeben, da bin ich mit einem Freund, ich habe damals noch keinen Führerschein gehabt, öfter mal hingefahren mit dem Thomas und da habe ich dann halt mein Taschengeld auf den Putz gehabt, habe da stundenlang Vinyls durchkehrt und mir halt einfach da Songs gekauft, White-Label-Sachen, die nur händisch beschriftet waren. Es war einfach super spannend, ja, ja. da sie durchzuhören und habe da viel Geld ausgeben und habe dann daheim mich schon im Auto wieder so drauf gefreut, auf meinem für Technics hat die Kohle nicht gereicht, auf dem Reloop Turntable mir das dann auf meiner billig zusammengestöpselten Surround-Anlage im Kinderzimmer so reinzupfeifen, bis die Mama gegen die Tür klopft. Und wo ist das Gefühl hin für uns alle? Also für mich ist es verflogen, dieses Überangebot an Musik, dieses Spotify, ich kann in jedem Moment alles sofort verfügbar und streamen. Ich bin jetzt Musikmilliardär.
Ja.
Ich habe jetzt eigentlich alles zur Verfügung. Mhm. Und es macht an mir irgendwie. Es macht am, also dieser Überfluss ist auch nicht immer geil. Und wie interessant ist es jetzt nur, wenn irgendwer sagt, nächste Woche kommt der neue Song von X oder Y. Wie sehr feiern wir das jetzt nur, wenn es heißt, die Swedish House Mafia kommt jetzt mit Alicia Keys ums Eck und so. Natürlich ist es eine tolle Produktion und die ganz die-hard Fans, die werden das schon irgendwie feiern auch. Aber wo ist da, und so wie du sagst, diese Faulheit dann auch und es gibt so viel und es irgendwie muss man das alles wieder so ein bisschen, es muss man so einfangen und reduzieren.
Es gibt zwei Seiten, es gibt einmal die Künstlerseite und es gibt einmal die Konsumentenseite. Für die Künstlerseite switcht es halt einfach gerade komplett von, hey, ich mache Musik und die Musik funktioniert so, ich muss prinzipiell sowieso Influencer sein und die Musik schwingt mit und dann befruchtet sie das gegenseitig, weil eins allein gerne, Tobi, kannst du mir...
100% so.
Nee, aber hat es Zeiten gegeben, wo nur die Musik ausgereicht hat? zum Star werden eigentlich auch nicht.
Ich glaube schon. Also
Personality,
es war zumindest,
die Marke.
Klar, im Nachgang dann, aber mittlerweile funktioniert es nicht. Also klar, du hast wurscht, der Song ist gepoppt, wie man mittlerweile sagt, und dann ist das Interesse an der Person gewachsen und dann hat sich die Person zu einer Marke entwickelt und dann hat es dieses...
Du kannst heutzutage 10 Hits haben, also wirklich 10 Überflieger und die kennt immer noch keiner.
Genau, aber das war...
Das ist das Ding und das war, wenn bilde ich mir zumindest ein, früher schon anders, wenn du jetzt so, keine Ahnung, an so Robin Schulz denkst oder so,
ja,
die mit einem Track einfach so irre erfolgreich waren und dann... überall auf einmal stattgefunden haben.
Ja, aber hätte Milli Vanilli, weißt du, der Song war stark, wenn die handelnden Personen, die man sieht, unwichtig gewesen wären, sondern allein nur die Musik wichtig ist, dann wäre der ganze Move mit Milli Vanilli ja für Arsch und Friedrich gewesen. Also dieses Feeling hat man damals schon ein bisschen gehabt, glaube ich. Also allein die Musik
aber
hat das nicht ausgereicht.
Da war der Song so super stark und dann ist halt die Marke dazugekommen. So, der Song hat es ja vorher gegeben. Mhm. So. Mittlerweile ist es umgekehrt. Also, Fact. Du kannst, so wie der Tobi gesagt hat, du kannst...
Du bist eigentlich ein geiler Typ, magst du Musik machen, so auf die Art, oder wie?
Ja, es passiert ja mittlerweile, dass immer mehr Influencer oder die immer schon Musik gemacht haben, dann plötzlich mit Songs daherkommen.
Wo in der Biografie steht, schon mit 4 Jahren
genau.
spielt den Tobias auf seiner Querflöte.
Ja, genau. Was ich jetzt gar nicht irgendwie deppert machen möchte, weil das Game ist halt einfach das jetzt. Es ist so. Es geht einfach nur noch um deine Reichweite. Es geht darum, wie viel Tickets kannst du sellen, wie viele Leute kommen wegen dir. Und das ist völlig egal, ob die Leute kommen, weil sie die anschauen wollen, so wie im Affenkäfig, weil sie denken, ha, ha, hu, hu, hu. Oder ob die jetzt kommen wegen der Mucke. Es ist einfach völlig egal.
Mhm. Ja, völlig egal. Ja.
Nee, für den Veranstalter ist völlig egal.
Ah, nicht. Es gibt doch, also wenn jemand kommt, weil er die sehen möchte, also wenn du jetzt zum Beispiel vergleichst, Tilo, die Leute sind wahrscheinlich vor die Bühne gegangen, um zu sehen, ob er wieder pralle ist, dann ist die Stimmung ja ganz andere, wie wenn wer kommt und sagt, ich warte so drauf, dass er endlich diesen Song spielt und droppt und dann.
Ja, okay, aber dann, wenn's, das ist dann dieselbe Dynamik. Also wenn die ist ja dann trotzdem ein Fan, aber wenn du jetzt die Option hast, okay, hey, der hat zwar wahnsinnig große Hits und macht wahnsinnig gute Musik, aber du hast quasi eine andere Person oder einen anderen Künstler, der dir 50.000 Tickets verkauft, dann wärst du wohl als Veranstalter sagen, hey, ich nehme lieber den, der meine Miete zahlt. So, da gehört schon sehr viel Idealismus dazu, oder?
Ja, ich meine, das Schöne beim Festival ist jetzt, dass wir den riesen Vorteil haben, wir Festival-Promoterinnen und Promoter, dass wir halt mehrere Künstler buchen können.
Genau. Mhm.
Bisschen
ja,
von dem, bisschen
ja,
von da.
Ja, ja. Aber so findest du halt die Mischung. Aber klar, aber bitte korrigiere mich, vielleicht liege ich ja komplett falsch. Aber
nein, natürlich. Also die Tickets zu verkaufen ist wichtiger denn je. Also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob ihr das auch so mitkriegt, dass deutsche Festivals vor allem
so
ordentlich strugglen.
Crazy.
Es ist jetzt nicht wenig abgesagt worden. Es ist,
woran würdest du sagen, liegt das? Gibt es da einen Grund dafür?
Ja.
Im Festivalbereich sind wir da auch übersättigt? Sind wir Festivalmilliardäre? Ist es die Inflation?
Ja, es ist, glaube ich, es gibt jetzt nicht nur diesen einen Grund. Ich glaube, es ist wie immer ein Zusammenspiel von mehreren Dingen. Mhm. Ich glaube, das Jahr 2024 hat in Terms of Live Entertainment einfach ein brutales Überangebot zutage gebracht. Wir haben Taylor Swift auf Tour in Europa. Wir haben Coldplay auf Tour in Europa. Mhm. Wir haben 10 fette, extrem geil produzierte Adele-Shows in München. Mhm. Wir haben eine Fußball-EM. Die natürlich auch ein bisschen Live-Entertainment-Kohle bindet. Ja. Wir haben Olympische Spiele. Mhm. Und jetzt kann jeder sagen, naja, das ist alles nicht so mein Ding oder ich interessiere mich nur für das oder für das. Aber ein Festival, das hat jetzt vielleicht nicht so verkauft wie, ich glaube, das Panama Open Air oder dieses von dem Heidepark-Festival da in dem Vergnügungspark hört man das schlecht verkauft. Irgendein Festival ist auch abgesagt worden, wo es gut performt hätte. Diese Festivals, die da strugglen, die haben durchaus eine Schnittmenge. Es geht ja gar nicht anders. Ich meine, ich finde EDM-Festivals und Party-Festivals naturgemäß geil. Ich finde aber auch Coldplay spitze. Ja, also
natürlich, ja.
Du gehst halt dann einmal zu Taylor Swift, weil du das auch vielleicht verstehen möchtest, was da abgeht, obwohl du jetzt nicht ein Diehard-Fan bist. Und da geht Geld drauf, klar. Und das, was halt wir seit Jahren irgendwie merken im B2B-Bereich, wir Unternehmer, sage ich jetzt einmal, und die sind wir ja alle drei, so wie wir da sitzen, dass Dinge teurer werden, dass man seine Kalkulation ein bisschen genauer anschauen muss, dass man auch überlegen muss, wo ist denn der Scheitelpunkt, was kann ich denn von meinen Konsumenten am Ende verlangen, aber trotzdem geht sich das irgendwie dann nur aus, weil Dinge werden teurer, muss mehr Geld aufwenden für Personal, für Einkauf, für bla. Ich glaube, dass diese Sache halt jetzt erst bei den Konsumenten ankommt, weil ich glaube jetzt nicht, dass jeder privat irgendwie so eine ganz straighte Rechnung hat und immer sagt, ah, ja, jetzt kostet es mehr, jetzt ist die Miete rauf, jetzt muss ich da schauen und so, sondern das ist ja jetzt nicht so, dass jeder so seinen privaten Controller da sitzen hat und der jeden Tag kalkuliert und sagt, Achtung, jetzt geht es in die Richtung oder in die Richtung, sondern irgendwann fällt er halt mal auf,
ja, irgendwo gibt es
nichts mehr da. Fuck, ich bin ja auch so ein Typ, Zeit meines Lebens schaue ich nicht so wirklich auf das, als Lehrbuhr habe ich einfach alles auf ja, ne, ich habe alles rausgeschmissen, klar. Das ist halt so. Und irgendwann kommst du halt dann drauf, ist nichts mehr da. So einfach ist es halt. Und ich glaube, dann passiert es, dass halt einfach manche Festivals nicht mehr so gut verkaufen. Was ich halt einfach schlecht finde, wo ich ein bisschen nachdenklich werde manchmal, dass sie alles so vereinheitlicht halt. Die Kommunikation, das, wenn man ein Wording findet, das halt augenscheinlich gut funktioniert, 3 Wochen später siehst du, dass alle anderen auch machen. Mm. Wenn sie herumspricht, das geht nicht nur um uns. Ja? Bei dem Beispiel fällt es mir halt einfach am meisten auf. Wir sind da wirklich auf die Sonnenseite des Lebens gefallen und haben wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen einen guten Job gemacht, aber haben extrem viele Tickets verkauft. Electric Love hat so viele Tickets verkauft wie noch nie beim Start. Mm. Und plötzlich sehe ich diese Wordings, die wir verwendet haben und die Systematik dahinter überall. Und dann behaupten auch manche Festivals, und das ist halt auch so schade, eigentlich I'm sick of Prozent-Postings. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da sold out und tut das und so viel Prozent und das. Und boah, es ist, also die Ernsthaftigkeit und die Glaubwürdigkeit da dahinter, ich möchte jetzt kein, da setze ich mich dann in die Nesseln jetzt, wenn genauso wie mit deiner Einladungsgeschichte, aber das, wenn ich jetzt von einem befreundeten Festival, finden wir alle toll, finden in Deutschland statt, in Bayern. Wenn ich dann liest, die haben 25.000 Tickets verkauft im Vorverkaufsstart. Und ich weiß einfach, es ist so ein Scheiß. Es ist einfach so ein Scheiß. Und wir wissen das halt als Promoter untereinander. Aber ich glaube, jetzt ist echt so weit, dass die Konsumenten dann sagen, was? Really?
Ja.
Und das einmal einfach aufgrund der Tatsache, dass es so übertrieben ist. Und es schlagt ja voll aus. Auf der einen Seite, die Realität ist, sie strugglen alle.
Mhm.
Und in der Kommunikation verursacht es das genaue Gegenteil. Wir behaupten einfach, wir haben 25.000 Tickets verkauft.
Mhm.
Aber hä? Du lockst doch keinen hinterm Ofen hervor, indem du so ein Blödsinn redest. Dass jeder jetzt sich ein bisschen besser darstellt, wie er ist, ja okay, ist legitim. Das machst du, das mach ich, das macht auch der Max. Aber so übertreiben, es ist halt schwierig, ja. Und es gibt ja, es gibt nicht umsonst den Trend, dass so kleine, feine Sachen funktionieren oder dass man dann hier und da mal auch ein bisschen in die Qualität rein investiert und tolle Sachen macht. Und also jeder, der das ernst meint, wenn uns da jetzt irgendein Promoter zuhört, der sich womöglich Sorgen macht, jeder, der es ernst meint, der identifiziert ist von Scheitel bis zur Sohle, der das liebt, was wir da alle machen, der wird das überleben. Das ist jetzt vielleicht nicht die Zeit, wo man sich nur mehr mit Geldzählen beschäftigt und die Rekord-EBIT schreibt, aber am Ende des Tages werden wir es alle überleben. Mhm. Und wenn der Markt um 15% schlechter wird, dann muss man sich halt um 20% mehr bemühen. Und das ist ja mal gar nicht so schlecht, finde ich.
Ich habe da eine Theorie, die sich immer mehr bewahrheitet. Wahrscheinlich siehst du es anders, weil das Festival einfach ein bisschen anders aufgebaut ist. Aber für neue Festivals, wenn sich wer denkt, hey, wir können ein nächstes Festival oder Veranstaltungen machen, Experience over Acts.
Ja, 100 Pro, gib dir recht.
Weil, also wie immer Gesamtpaket, glaube ich.
Ja, deshalb schmeiße ich es einfach mal rein, deshalb mich interessiert die Meinung. Mhm. Ich glaube, dass gerade wenn du jetzt neu startest, wir wissen alle, wie hoch die Gagen raufgegangen sind und teilweise auch sinnlos hoch raufgegangen sind.
Das ist ein Riesenproblem, ja.
Das ist ein Riesenproblem. Was du aber natürlich schwer kommunizieren kannst, weil wenn du immer schon die Top-Acts gehabt hast, kannst du nicht jetzt einfach plötzlich sagen, so, ja, na, wir haben jetzt nur, ich weiß nicht, ein Riesenrad hingestellt, take it or leave it, dafür kommt halt, ich sage jetzt irgendwas, David Guetta nicht, haha. So, das geht nicht, aber wenn du, glaube ich, was Neues anfängst, glaube ich, musst du mehr auf die Experience schauen, weil die Leute gehen nicht mehr, also auch beim Fortgehen merkt man das halt, die Leute gehen nicht mehr fort wegen, also einfach nur fort, weil sie halt einfach so eine Baseline an Entertainment haben, sondern sie wollen was erleben, also richtig was erleben. Und da sind mittlerweile auch, ich sage jetzt 90% von den Acts, du erlebst nichts, weil ein Timmy Trumpet spielt das selbe Set das ganze Jahr. Und nur weil er einen Track anders spielt in jedem Land, ist das nichts sonderlich Besonderes für mich jetzt. Gibt es natürlich Leute, die sagen, das ist die beste Show, die muss ich dreimal im Jahr sagen, weil sonst habe ich es nicht verstanden.
Mhm.
Das gibt mir persönlich gar nichts. Ich werde überrascht von wem, wo ich mir dachte, oder wo, den wir es vielleicht gar nicht kennen oder die vielleicht gar nicht kennen und denkt mir so, okay, geil, das ist jetzt mal was mich abholt, was ich so nicht am Schirm gehabt habe.
Ja, also ich freue mich zum Beispiel extrem auf nächste Woche. Ich fahre nach München wieder zum Superblumen, wie jedes Jahr. Ich finde einfach ich werde nicht müde, das zu betonen. Die Frau Schiener ist die Promoterin dort und die Veranstalterin sozusagen. Ich finde, das ist so eine tolle Frau in der Szene, die so viel für uns alle tut. Und deren Produkt liebe ich wirklich aufgrund der Location, aber aufgrund der Liebe zum Detail, die da drin steckt. Und ich freue mich extrem auf die Chainsmokers.
Okay.
Ich freue mich, so wie mich letztes Jahr, ich meine, ich habe Materia unzählige Male gesehen, letztes Jahr hat Materia gespielt, auch beim Superblumen, haben wir extrem drauf gefreut. Wir haben uns eh getroffen, mit Tobi und ich vor der Bühne. Ich bin halt dann so ein mitgrüllender Festival-Brolo, der hat da Finger in den Kopf und alles. Und Don't Let Me Down, ich spüre das schon. Also ich freue mich dann extrem auf so ein Act wie die Chainsmokers in dem Setting, große Bühne, im Idealfall gutes Wetter, Festival-Feeling, es riecht nach Langosch, du kannst, das mag ich, das taugt mir. Ja. Das ist halt dann schon auch der Act, also wären da jetzt nur so ganz neue Acts, die mir nicht geläufig sind, dann würde ich das nicht so fühlen, glaube ich.
Ja. Ja, du hast wahrscheinlich
ich glaub,
recht
mit ist, der Mischung. Ich glaube, es ist ein bisschen genrespezifisch. Ich glaube, Felice, du schaust gerade sehr auf, sage ich mal, undergroundigere Genres, wo das umso wichtiger ist, glaube ich.
Sicher sogar, ganz sicher sogar, aber ich sage jetzt auch neue Festivals, die, oder wurscht, Veranstaltungen, müssen nicht mehr Festivals sein, wo die sie vielleicht echt die Kohle für einen Act, den sie sich, also die es brauchen, können sie sich eh nicht leisten, weil es ein sinnbefreit ist, da, weiß nicht, 250.000, 300.000 Euro zum Ausgeben.
Aber ist das dann, glaubst du, eher so Ausrichtungssache oder einfach eine kalkulatorische Notwendigkeit? Weil was Neues zu etablieren, ohne groß Geld zu haben, da waren nur wir so blöd, dass wir das gemacht haben. Aber zu sagen jetzt, okay, ich brauche jetzt einen Act, der, ich weiß nicht, angenommen, ich mache Afro-House-Veranstaltungen. Ja. Und ich sage, liebe Leute, ich fange aber jetzt gleich an mit keine Musik. Ja, okay, da muss ich mal 500.000 Euro hinlegen und dann kommen wir uns vorbei. Das wird keiner machen. Das kann sich keiner leisten oder das Risiko ist ganz für Menschen zu groß oder sie sind nicht blöd genug, dass das dann. Mhm. Oder sind gescheit genug, das nicht zu machen.
Ja,
aber dann fängt man mal lieber klein an und testet mal so aus und baut Sachen generisch auf und dann wächst es ja alles organisch, ist ja fein.
Voll, aber diese Zwischenacts, da muss die Veranstaltung schon gut sein, weil wie für einen Act, den ich vielleicht schon mal gehört habe.
Also ich kann jetzt nur einmal die Promoter-Sicht euch geläufig machen und aus der Perspektive erzählen. Ein Riesenproblem sind definitiv Künstlergagen, aber in einem ganz bestimmten Bereich. Jetzt nehmen wir mal den Paul Kalkbrenner her. Paul Kalkbrenner haben wir das letzte Mal im Electric Love 2022 gespielt. Jetzt eure Perspektive auf Paul Kalkbrenner. Was hat sie an seinem Profil, seiner Zugkraft und seiner Fähigkeit, Tickets zu verkaufen, seitdem verändert?
Seit 2022?
Ja.
Muss ich sagen. Ich glaube, der Mensch hat mittlerweile einfach schon so
eine Legendenstatus. Ja, ist ein Legacy-Act für mich. Ja. Der ist da und wird immer so bleiben. So.
Okay, aber was hat sich verändert seitdem? Wäre das jetzt, nehmen wir es einfach mal anhand des Beispiels der Börse.
Mhm.
Paul Kalkbrenner wird als Papier, als Aktie an der Börse gehandelt. 22 Kurs, sagen wir mal X. Wo steht er jetzt?
Ich glaube, der Kurs bleibt relativ gleich, glaube ich.
Kurs bleibt gleich, geht ein bisschen nach unten, aber was sie...
Okay, jetzt komme ich mit der Info rum war ich einmal ein bisschen zu beschreiben, was da so passiert.
Ja.
Der mag heute mehr als doppelt so viel Gage wie 22. Und das ist ein Riesenthema. Das ist ein Riesenproblem.
Okay. Brutal.
Okay.
Wie argumentieren Sie das? Argumentieren Sie
gar
überhaupt?
Nicht.
Also Künstleragenten argumentieren oft einmal sehr, sehr wenig. Es gibt Gute, es gibt Schlechte, es gibt Leute, die argumentieren stimmig und es gibt halt auch welche, die sagen, hey, fuck it, Alter, wir konnten jeden Tag, wo der Kalender beim Pauli frei ist, 7 Shows spielen, take it or leave it, zahl das, was wir wollen oder bleib, wo der Pfeffer wächst.
Ja.
Aber das ist ein Thema. Es gibt natürlich Artists, keine Frage. Also, dass jetzt Fred Again nicht mehr gleich viel verlangt wird, 2019 verlangt hätte Electric Love angefragt, ist völlig legitim und klar, weil da geht einfach die Aktie steil nach oben und der Wert ist ein völlig neuer und ein anderer. Mhm. Aber mein Gefühl ist, da sprich ich jetzt auch ein bisschen gegen unser Geschäft, aber ich bin jetzt nicht da, um da zu kokettieren und uns zu strategisch darüber zu sprechen. Mein Gefühl ist oft einmal, dass in dem Moment, wo Acts nach oben gehen, geht die Gage zu langsam nach oben.
Okay.
Mhm.
Also nehmen wir jetzt mal so an Band, der momentan halt meiner Meinung nach sehr solide nach oben marschiert, in einem guten Tempo. Ich finde, dass der nach wie vor, also die verlangen einfach zu wenig Geld für den.
Okay.
Das geht dann oft einmal für Künstleragenten und für große Agenturen, vor allem große Agenturen, die ganz viele Künstler betreuen, wo extrem viel passiert. Billie Eilish hier, Skrillex da, Fred Again dort und dann hast du dann einfach ein Sammelsurium an riesigen Artists, die du betreuen musst, als Agentur oder als Agent. Und dann geht es oft einmal unter. Ich finde, eine Relation zwischen einem Agenten und einem Artist ist so super wichtig, auch zu begreifen, wie gut läuft denn der oder wie schlecht läuft denn der und wo müssen wir ansetzen. Und dann wird einfach sehr lang dieselbe Gage verlangt. Mhm. Und das ist ja für alle legitim, für alle okay, der spielt viele Shows, der Manager ist zufrieden, es kommt was rein, es entwickelt sich und die Shows funktionieren immer besser und der Agent verkauft und verkauft und verkauft. Und irgendwann einmal hast du da ein gewisses Gagenniveau erreicht, so wie das halt beim Paul Kalkbrenner ist, ganz ehrlich, und das wissen wir alle, ein Paul Kalkbrenner muss sich wahrscheinlich in dem Leben keine finanziellen Sorgen mehr machen, er selbst als Person, er liebt es wahrscheinlich, was er macht, deswegen spielt er nur live, der spielt gern live, das braucht sein Ego, das braucht er. Das brauchen aber alle Leute in seinem Umfeld. Du bezeichnest ja oft einmal, Tobi, Artists als Firma und da in der Firma arbeiten ja Menschen, die das Geld auch brauchen und ihren Lebensunterhalt damit beschreiten. Und dann kommt diese Phase, wo man sagt, boah, ja, irgendwie ist alles stressig und ich muss schon wieder früher rumfliegen und es belastet mich ein bisschen und so. Und es kommt dann, es passiert eigentlich in 90% der Fälle immer dasselbe. Dann sagt man, okay, was tun wir? Naja, okay, spielen weniger Shows, aber verlangen wir mehr Geld für diese wenigen Shows, weil dann haben wir unterm Strich den gleichen Income, aber weniger Stress.
Mhm.
Und das funktioniert halt so lange, solange halt Promoter diese höhere Gage auch wirklich zahlen, ohne dass es wirklich wert ist, weil ich meine, der Markt reguliert sie, so ist es halt einfach mal.
Mhm.
Ja. Und da sind wir gerade in einer schwierigen Phase, habe ich den Eindruck. Weil so bei den Künstleragenten und bei den Künstlern selber auch noch nicht wirklich angekommen ist, was sie da vor allem in Deutschland abspielt, dass die Festivals strugglen, dass sie sich immer schwerer dann. Ich kenne ein Festival in Deutschland, also ein bisschen kleiner wie das Electric Love, das gibt es glaube ich auch schon seit 10 Jahren, die haben noch nie Geld verdient. Noch nie.
Crazy.
In keinem einzigen Jahr.
Okay.
Crazy.
Und das Würde ist ja dann, du schaust so ins Publikum, es gibt, das wissen wir alle, vor allem du, Felice, als jemand, der Content produziert, professionell und beruflich, es gibt so einen gewissen Enkel aus der Bühnenperspektive, wenn du in Leute rein fotografierst, schaut es immer noch früh aus.
Ja.
Ja.
Mhm.
Ja.
Du kannst, und das sage ich euch mit Brief und Siegel, ab einem Festival mit 20.000 Kapazität siehst du 5.000 Leute mehr oder weniger nimmer.
Nein.
Ja. Weder als Gast, nein. Noch als Artist, als Agent, als Manager, als irgendwer. Wenn sie Leute zutrauen, festzustellen, ob ein Festival gut läuft oder nicht, mit dem alleinigen Blick nur auf die Crowd, bist du völlig am falschen Dampfer. Das schafft kein Mensch. Vielleicht irgendwann einmal irgendeine KI, die dann zum Zählen anfängt, aber bisher funktioniert das nicht. Und das ist ein Problem, weil die Leute glauben immer, Festival-Promoter haben die Taschen voller Geld, die wohnen in großen Villen auf Ibiza und verbringen die Zeit nur mit Geld zählen.
Und
ist Bullshit. Das kann ich euch sagen, es ist nicht so.
Im Balkon von Vögeln vollscheißen lassen.
Ja, so geht's mir. Also ich bin da, nein, aber jetzt ganz im Ernst. Und das ist ja das Thema, da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Und schon auch Künstleragenten und Agentinnen und Künstlerinnen und Künstler wissen lassen, dass halt nicht alles, also es ist gerade, das ist alles easy. Und wir werden alle nur gute Zeit haben auf ganz vielen Festivals. Und wer es ernst meint, der wird es ist doch eh in meinem Leben so, wenn du was gern machst, wirst du es gut machen und dann wird es irgendwann einmal funktionieren. Und es kann nicht immer nur alles nach oben gehen, es kann nicht immer alles nur mehr sein. Muss ja in diesem Spannungsfeld zwischen, es ist ja eigentlich nichts anderes wie Einkauf und Verkauf und ein bisschen kalkulieren und so, in dem muss man sich halt immer fair bewegen und versuchen, dass man halt im Rahmen seiner Möglichkeiten bleibt und da Qualität liefert. Und ich glaube schon, dass das immer funktionieren wird dann. Wenn man das ja wirklich gern macht. Wenn man es dann automatisch gut macht.
Ja. Passion muss da sein, ja.
More passion. More passion. More energy. More energy.
Tobi, passiert bei dir die Woche eigentlich irgendwas?
Ja.
Irgendein Release kommt, habe ich gesehen. Du spielst Tennis und Release.
Release ist nur so ein Edit, den ich auf Soundcloud released habe. Ich bin ganz stolz, ich habe meine erste eigene Veranstaltung am Freitag im Radisson Red Hotel Rooftop.
Also heute?
Party. Heute, stimmt. Ja, heute auf Nacht.
Ja.
Ich bin super stolz drauf. Ich habe mir gedacht, warum das Houseparty-Konzept ist, was ich da jetzt schon seit längerem vor, nicht einmal wirklich offiziell zu machen, immer nur exklusiv und klar. Wir haben nur 150 Gäste, aber ich glaube, das wird eine gute Party.
Okay. Naja, also mein Feeling zu deiner Hausparty ist ähnlich wie Felices zum Frequency. Mir mangelt es an Einladung.
du weißt, dass für dich die Türen natürlich immer offen stehen.
Wo wäre denn das?
Du machst jetzt die Veranstaltung am Freitag?
Heute.
Radisson Red Hotel Istros Rooftop Bar Cloud 7 Rooftop Party.
Die Stadt fährt mir irgendwie noch.
Wien.
Ah, ja. Da haben wir es.
So, habe ich es gesagt?
Na, Scheiße, gar nicht so schlecht irrelevant. Ja, okay.
Ich habe mir gedacht, das bringt nichts, das zum Zusagen, weil wir sind sowieso schon sold out.
90% schnell sein.
Nein, wirklich, yes. 100% innerhalb von 12 Stunden. Man muss dazu sagen, es ist ein Free Event, also wir haben keine Ticketpreise verlangt.
Wir haben innerhalb von 12 Stunden 150 Tickets verschenkt.
Gästelistenplätze befüllt.
Mhm.
Schmälert den Erfolg jetzt nicht. Ich hoffe, es wird ein Erfolg werden heute.
Du, ja, danke schön. Ich bin gespannt.
Ja. Ich lasse mal wieder auf den Kopf scheißen auf einer anderen Insel heute, aber vielleicht komme ich das nächste Mal vorbei. Felice, es gab ja auch da bei dir in der Galerie, da hast du wieder geschwitzt.
Da habe ich ordentlich geschwitzt, ja.
Es hat brutalst arg ausgesehen.
Ja, in dem Fall muss ich auch sagen, es war brutalst arg und wir haben natürlich sehr viele bis alle Fehler gemacht, die man machen kann, so wie es vorausgesagt war.
Na, wer hat das vorausgesagt?
Na, ich selber.
Die Barbara Krankl mit ihren Tarotkarten.
du wirst das einfach nicht lassen, du bist aber selber schuld.
Wer hat sie zirgen
überfunden? Es sind sehr, sehr viele Leute gekommen. Genaue Anzahl kann ich und wie auch gar nicht sagen. Aber wir haben die Tore.
Wegen der AKM oder der
Vergnügungssteuer, um was geht? Nein, es war eine Privatparty. Ach so. Und wir waren gar nicht die Veranstalter. Wir haben nur die Afterparty gehostet. Also
das okay, ist, das Magistrat hasst diesen Trick.
Das geht mir alles nichts an. Wir haben unsere Arbeit so geleistet, wie es ausgemacht war.
Nach außen hin sage ich, es ist meine Party, im Innenverhältnis.
Nein, ich habe nicht gesagt, das ist meine Party. Ich habe das nicht gesagt. Wir haben die Afterparty gehostet. So.
Okay.
Genau, richtig. Und es war eigentlich von, also am 8. sind die Tore zur Galerie aufgegangen und um 9 war die schon sehr gut gefüllt und um 10 haben wir quasi die Afterparty begonnen und waren eigentlich von 10 weg voll.
Mhm.
Das einzige Problem
war die Galerie, was war da davor?
Kunstausstellung.
Eine Kunstausstellung, ja genau. Also es sind zwei Räume gegeben, es hat einen sehr großen Raum gegeben, da war die Galerie und Kunstausstellung.
Vernissage.
Quasi, ja genau. Wo Kunstwerke, Bilder, Skulpturen ausgestellt waren. Konnte man auch kaufen.
Cool.
Genau. Bei der Baut Gallery, so die Kassen. Und wir haben quasi den Nachbarraum für die Afterparty bespielt.
Mhm.
Mit toller Anlage, mit Lichtkonzept. Das Einzige, was wir so ein bisschen unterschätzt haben, ist, dass in einem Berg die Luftfeuchtigkeit, luftdruckmäßig ein bisschen problematisch sein kann, vor allem, wenn man Nebel benutzt. Der Nebel bleibt. Bleibt.
Also, da kannst du sagen, geh raus jetzt, er bleibt.
Er bleibt, der bleibt, genau. Dementsprechend war die ganze Nummer ein bisschen hazy, wenn man es gelinde gesagt sagen möchte. Aber es war richtig cool, es sind einfach extrem viele Leute wegen Slashy Disco gekommen, die einfach die Mucke hören wollten, was mich extrem gefreut hat. Mhm. Wir haben wirklich keine Vorfälle gehabt, es waren nur gute Leute da, muss ich echt einmal sagen. Also auch die Salzburger Community, war mega und ja, es, so macht Spielen halt einfach richtig Spaß. Also auch die Energy und ich habe ein Set gespielt, das womöglich auf große Festivals nicht funktionieren würde, weil ich halt einfach auch auf meine eigenen Sachen oder einfach Sachen ausprobiert habe, die vielleicht nicht immer nur so Haut drauf Nummern sind, wo du sagst, okay, da ist die Energy immer Vollgas da, sondern auch wirklich low gespielt und die Leute haben es so appreciated und es war echt so, also normalerweise ist es so ein Influencer, scheiße, ja, ganz viele Leute haben Nachrichten geschrieben, aber in dem Fall waren es wirklich sicher fast 100 Leute, die gesagt haben, hey, so geil, danke, dass du in Salzburg mal ein bisschen was anders tust und so weiter. Dementsprechend war das für uns und für die Galerie ein voller Erfolg und wir schauen schon, wo wir und wie wir das nächste machen konnten.
Mega.
Genau. Das war wirklich cool. Ja.
Die Kunst hat nicht gelitten unterm Nebel.
Die Kunst hat nicht gelitten, na genau.
Wurde die da abgehängt eigentlich? Oder?
Nein, weil es ja quasi der andere Raum war.
Ach so.
Das heißt, das war, das war weiter drüben, also abgetrennt und genau, na, die Kunst hat nicht gelitten, das haben wir alles.
Hast du Kunst eigentlich? Kaufst du Kunst?
Ob ich Kunst habe? Ja. Ja, klar, wie Kunst, ja.
Okay, ich kenne mich da nicht so aus.
Ja, das ist... In unserem Umfeld gibt es ja mehrere Künstler und dementsprechend bin ich da ja, influenced vielleicht so ein bisschen. Und
ich war nämlich letztes Mal, war ich da eingeladen bei so einer Vernissage in Salzburg und im Hangar 7 war das und dann bin ich da rein und ich fühle mich da immer so, du nickst schon, du weißt schon, was es geht.
Fehl am Platz.
Ja, genau, weil alle schauen so geschäftig.
Ich frage mich immer, ob alle so fühlen. Die dort sind.
Nein, es gibt, der Max ist ja auch sehr kunstaffin, auch durch familiär bedingt kunstaffin. Max war übrigens auch auf der Party. Wir haben dieses Stigma, dieses, okay, das ist eine Galerie, da musst du jetzt hinstellen, du musst da 3 Stunden überlegen, was der Künstler damit gemeint hat. Das finden wir halt auch gar nicht geil. Wir haben ja mit dem White Wall Collectors Club schon mal sowas probiert, zu schaffen, einfach eine Atmosphäre, wo es einfach, hey, du gehst rein, ja, es gefällt mir nicht. Ich muss jetzt nicht wissen, was die Großmutter von der Tante gemeint hat mit dem Pinselstrich. I don't give a fuck. Es gefällt mir nicht. Oder informier mich, weil es mich wirklich interessiert. Warum ist das so?
Yeah.
Dann ist es cool, aber es ist so Galerieatmosphären oder Vernissage-Atmosphären ist eines der schlimmsten Sachen, die es gibt.
Also ich finde, dass das im Hangar 7 ist, möchte ich gar nicht respektierlich jetzt da anmerken, dass diese Atmosphäre war da gar nicht. Aber ich bin so ein Typ, ich tue mir dann so schwer, weil ich habe so das Gefühl, ich muss mich da jetzt anpassen, muss ein bisschen anders sein, wie ich bin. Und ich bin dann so gezwungen, lustig oft einmal, und es gelingt mir nicht. Ich habe zum Beispiel beim Eingang, wo dann mal so Champagnergläser gereicht werden, ein riesen Tablett gestanden, habe ich gesagt, können Sie mir 2 zusammenladen, weil es so wenig ist. Ich bin null lustig gefunden.
Ich nahm mir einer die Flaschen ab.
Und dann habe ich so ein Bild gesehen, das mir extrem gut gefallen hat. Und ich habe aber nicht gewusst, was es kostet. Und dann habe ich einfach allen Mut zusammengenommen und habe zu der Chefin dort gesagt, Doris, ich mag das kaufen.
Ja.
Und das ist keine Jackenstory.
Beim Jack und dann 40
ich kann
Millionen.
Nicht sagen, ich bin so anfällig für so einen Scheiß, weil ich mich so geil gefühlt in dem Moment.
Ah, ja?
Also, ich habe mich so gespürt. Ich habe mich gefühlt wie so als 15-Jähriger das erste Mal eine Flasche Prosecco und Rudolfskepp bestimmt mit beigetreten.
Ja. Und Sternenspritzer.
Aber genau so ein Feeling habe ich gehabt. Und dann geht so eine Frau vorbei und klebt so einen roten Punkt drauf auf das Bild und dann hat es schon wer andere gekauft.
Oh.
Ja, okay, aber ja. Ja. Warst du dann
die
enttäuscht?
Die haben da auch Flaschen Prosecco da gehabt. Kann ich sagen.
Warst du dann enttäuscht? Hast du dann den Preis erfragt oder war dir das prinzipiell sowieso wurscht? Weil
na ja, ich habe dann den Preis erfragt. Das war gar nicht so wild. Also es hat jetzt keine 10.000 Euro plus gekostet oder so. Und diese Frau ist dann zurückgetreten vom Kauf, die es tatsächlich gekauft hat, weil ich war dann wirklich ja traurig, weil ich bin dann zufällig ja draufgekommen, dass ich den Künstler kenne, ohne es gewusst zu haben, wer das gemacht hat. Nämlich der Papa von der Hanna für Regie, die bei uns auch gearbeitet hat. Die Hanna.
Jetzt und weiß ich endlich, wie man den Namen ausspricht.
Ja, Regie.
Ich habe mir für Jesse gedacht.
Hanna für Jesse, bitte komm.
Jetzt sind wir verlaut. Sag es nochmal bitte.
Für Regie.
Geil. Aha. Entschuldigung nochmal, dass ich das.
Genau, und jetzt habe ich so ein Bild. Das ist toll.
Cool.
Die ist zurückgetreten, habe es jetzt gekauft. Fühle mich sehr, sehr. Also, fühle mich gut dabei. Schau mal, was wird, ob da noch mehr kommt. Aber fühle mich gerne mal ein in diese Branche, in die Szene.
Ich bin ja selber ein Novize, was das Thema angeht, aber ich.
Was war jetzt das?
Ja, Neuling quasi.
Okay.
Ja. Aber ich finde, je mehr man sich damit beschäftigt, dass es auch echt coole Leute in der Kunstszene gibt, nicht nur irgendwelche Sesselfurzer, die 2-3 Striche malen, sondern echt einfach coole dynamische Szene gibt, desto mehr identifizieren wir damit und desto mehr merkst du auch die Wertigkeit. Weil aus dummer, nicht, weiß nicht, informierter Mensch denkst du, ja, okay, den Strich, den kann ich auch machen. Und warum
ja, das ist so der Ansatzspruch.
Genau, warum kostet das jetzt 5.000 Euro? Aber wenn du, weil bei uns in Markus eine Frau, also Julia, Studio JFK, die arbeitet halt direkt neben uns beim Studio und hat da ihr Atelier. Und dementsprechend sehe ich jeden Tag, wie viel Arbeit und wie viel Passion in sowas einfließt. Und da lernst du es auch viel mehr zum Schätzen. Das ist ähnlich wie, weiß nicht, wenn du Musik produzierst und du denkst dir, ja, okay, das ist halt ein Song, was ist das? Das warum und so. Und da merkst du dann, ja, okay. Allein, also das würde ich noch voll gerne mitgeben. Allein war es, die Grundmaterialien kosten für ein Bild in einer gewissen Größe, hey, da scheißt du in die Hosen, dann weißt du schon mal, okay, das Bild kann nicht 200 Euro kosten. Also nee. Allein die Materialien sind schon sehr teuer, was du gar nicht am Schirm hast, weil du, ich weiß nicht, im Kindergarten ein bisschen Wasser mal vor, aber dies und das, das war eh schon da, keine Frage, aber wenn du auf einem gewissen Level bist, kostet es halt einfach echt alles Geld.
Müssen auch was verdienen.
So ist es.
Genau,
so
ist es. Wer jetzt... Aha, ich fliege jetzt dann nach Barcelona.
Barcelona?
Ja, genau. Ja.
Was ist das da?
Ich bin eingeladen worden, diesmal wirklich.
Das hast du aber bis zu den Toren auch geglaubt.
Ja, ich würde gerade sagen, schauen wir mal.
Vielleicht ist es sehr ganz anders, aber ja. In Barcelona ist mir wurscht.
Weil Lars Ramblas, nein!
da gibt es andere Sachen. Nein, tatsächlich in La Terraza. Zur Jackie's Closing Party mit der Sandy Wein, weiß nicht, vielleicht kennt ihr ja, genau. Und am Montag, am Sonntag W Hotels Closing, also Rooftop Closing mit Loco Dice. Da bin ich schon sehr drauf.
So. Loco Dice, mega. Genau.
Du wirst berichten, nehme ich an.
Fliegst du allein?
Ich fliege allein, ja.
Echt, oder?
Aber es ist lustig, es sind doch ein paar Leute.
Du bist echt ein komischer Typ.
Wieso?
Ja, der Hund macht Urlaub, zieht aber nur die zu, er fliegt allein zu tollen Sachen. Was ist mit dir verkehrt eigentlich?
Ja, natürlich auch.
Ja. Jetzt tue ich mal einkriegen da.
Tue ich mal eincremen, das ist echt der Wahnsinn.
Tue ich mal eincremen.
Ja. So,
nice over. Geschäftsreise.
And out.
Dieser Podcast wird produziert von BuzzButter, a Brand Entertainment Studio.